Servus, liebe Kabinenflüsterer. Ich bin Manuel Mardonic. Das ist wie immer der KIM-Alumni-Kabinengeflüster-Talk. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich auch in dieser zweiten Folge noch bei den Kölner Haien zu Gast bin, nämlich bei Thorsten Pfennig. Ich sitze hier gerade in der VIP-Loge, nein, das stimmt eigentlich gar nicht, im Fanshop, wo man allerdings auch eine kleine Bar mit integriert hat. Und werde jetzt gleich den zweiten Teil mit Thorsten aufnehmen zum ganzen Thema Corona im Rahmen der Organisation und strukturellen Veränderungen bei einem Club. Ich glaube, dass er da tatsächlich der absolut perfekte Ansprechpartner ist, weil die Kölner Haie hier sehr vorbildlich gearbeitet haben. Aber ja, überzeugt euch selbst, hört euch an, was Thorsten zu erzählen hat und nehmt so viel ihr könnt mit. Und dann hören wir uns nach der Podcast-Folge.
Kabinengeflüster, der Sportmanagement-Podcast der KIM-Alumni.
So, liebe Kabinenflüsterer, ich freue mich, dass ich immer noch in Köln bin. Ich bin immer noch bei den Kölner Haien. Ich sitze hier mit dem lieben Thorsten, der tatsächlich hier in der Geschäftsführung ist und die Direktion für Organisation, Finanzen und noch diversen anderen Bereichen unter sich hat, wenn man so möchte. Und tatsächlich sind wir inzwischen bei ungefähr Folge 35, zumindest wenn es darum geht, was wir jetzt schon an Gesprächsthemen hatten. Nein, es ist natürlich die zweite Folge, die wir jetzt fürs Kabinenflüster aufnehmen. Und wir haben gesagt, Inhalt Corona. Warum? Weil es deinen Bereich natürlich in allererster Linie trifft. Wobei das gemein ist, weil es trifft jeden Bereich. Aber bei euch kommt es drauf an. Das heißt, wenn die Finanzen nicht stimmen, dann war Corona der Tod des Eishockey-Clubs oder des jeweiligen Clubs. Und das wollen wir natürlich unbedingt verhindern. Deshalb als erstes die Frage, wie dringend muss der ganze Wahnsinn endlich vorbei sein? Wie schlimm ist es?
Ja, du, ich sag dir ganz ehrlich, mittlerweile bin ich, was diese Saison angeht, maximal entspannt. Und diese Saison kann mich einfach nichts mehr schocken, weil wir die Umsätze in den relevanten Bereichen auf Null gesetzt haben und auch wissen, dass da nichts passiert. Von daher habe ich maximale Planungssicherheit. Von daher gut, ich schlafe gut, alles wunderbar. Ja. Die Grübelei fängt aber für die neue Saison an. Bei uns wird die Saison aller Voraussicht nach im September dann starten. Mhm. Sag du mir, was in 4 Wochen ist. Mhm. Ja, genauso sehr kann ich dir sagen, was im September ist. Das treibt einen um.
Also nach gestern, weil also ich meine, wir sind gerade mal wieder und das Schöne ist, es ist total zeitlos, selbst wenn wir die Folge erst irgendwann im Juli bringen, stimmt meine Aussage jetzt. Gestern hat die Regierung mal wieder gesagt, es gibt einen leichten Kurswechsel, ist halt einfach zurzeit so, es ist nichts planbar und so gesehen, ja wie du sagst, 4 Wochen ist ja noch eine Dimension, wir wissen ja noch nicht mal, was morgen möglich ist und ja. Ja, was hat euch denn durch die Krise gebracht? Ich meine, kannst du mal so ein bisschen die Situationen aufzeigen? Vor ziemlich genau einem Jahr hat es geheißen, DEL ist abgebrochen, das weiß ich noch, und einem Jahr und 2 Wochen. Was ist seitdem passiert?
Ja, also wenn ich zurückblicke, persönlich, ich war in den USA, es war schon länger geplant. Stimmt. Und wir mussten quasi früher zurückfliegen, weil die Lufthansa die Flüge eingestellt hat. Und wir hatten den Vorteil, dass meine Schwiegereltern in Atlanta wohnen. Mhm. Und Trump sagte damals, ja, für 4 Wochen ist jetzt hier mal Feierabend. Und wir haben gezittert, dass wir noch mit der letzten Maschine aus Atlanta zurückfliegen. Mhm. Und dann habe ich zu meiner Freundin gesagt, hey, pass auf, fuck egal. Am Ende bleiben wir halt 4 Wochen hier und in 4 Wochen ist das Thema dann durch. Ja. Und da muss ich heute immer mal wieder drüber schmunzeln.
Wird sie jetzt noch dort sitzen?
Ja, lustigerweise sind meine Schwiegereltern jetzt mittlerweile zurück in Deutschland. Aber du konntest damals ja überhaupt nicht einschätzen, welche Ausmaße, welche Dimensionen das hat. Das Erste war für uns, die Leute irgendwie ins Homeoffice zu bringen, was überraschenderweise gut geklappt hat. Mhm. Und dann planst du die neue Saison. Und dann, ja, es gibt Corona-Einflüsse. Und dann hattest du ja aber immer wieder die Hoffnung, ja, bis zum Jahresende wird das schon wieder sein. Mhm. Wir hatten das Thema Wintergame im Januar. Ja. Hey, komm, wenn im Sport im Draußen. Januar noch keine Zuschauer zugelassen, ist der Sport tot. Und was haben wir alles geredet? Ja. Und im Grunde genommen konntest du alle 4 Wochen so und so viel Prozent von deinen Zuschauern wegstreichen. Und ich habe jedes Mal gedacht, fuck, das können wir können es, wir kriegen es nicht finanziert. Ja. Und irgendwie hast du immer einen Weg gefunden. Da machst du ein Hygienekonzept, war es plötzlich unter 10.000, die du reinlassen durftest. Oh, ja, okay, aber so, solange es nicht unter 7.000 geht, dann kam diese 20% Geschichte. Wir waren bei 3.600. Ich denke, jetzt ist vorbei. Wir können nicht in die Saison starten. Ich weiß nicht wie. Und dann sitzt du da und skribbelst und rechnest hier und machst da eine Abhängigkeit von dem und dem. Und irgendwann denkst du, ich hab's geschafft. Ja, gehst zum Geschäftsführer und sagst, hey, pass auf, so und so und so. Und er sagt, geil, los, komm, let's go. Ja, aber jetzt das Ganze mal bitte ohne Zuschauer. Ja, und du musst kreativ sein. Ja. Und du musst gucken, welche Faktoren hast du und welche kannst du beeinflussen und welche eher nicht. Und da bin ich verdammt stolz auf das ganze Team, was wir hier haben. Wie kreativ die mit der Situation umgegangen sind, wie die die Challenge angenommen haben, wie Sponsorenverträge umgeändert wurde, dass wir da nahezu keine Verluste hatten, alles kompensieren konnten, wie aber auch alle Mitarbeiter mitgezogen haben, mit Gehaltsverzicht, insbesondere auch die Mannschaft mit horrenden Summen. Wie unser Gesellschafter bei uns maximal den Rücken gestärkt hat und nicht zuletzt insbesondere auch die Fans, die auf unfassbar viel Geld verzichtet haben und mit der Immer-Wieger-Aktion auch uns maximal unterstützt haben, damit wir in die Saison starten können. Und als dann der Startschuss fiel, warst du so erleichtert, ist so viel Spannung abgefallen und dann hast du gedacht, okay, jetzt darf bitte nur kein Corona-Fall kommen, weil die Heimspiele brauchst du, um dann halt die Sponsorenverträge zu erfüllen. Aber hey, die Saison ist gesichert. Und irgendwann denkst du dir, na, ab 1. Mai ist aber ein neues Geschäftsjahr. Ja. Da springen die Verträge plötzlich alle wieder auf die normalen Summen. Ja, und dann fängst du natürlich wieder an zu schwitzen. Ja. Und ich sag ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir eine Immer-Wieger 2.0-Aktion fahren. Genauso das Thema Dauerkarten. Das heißt, du brauchst Sicherheiten für die neue Saison.
Ja, ich meine, gut, darüber reden wir dann in einem halben Jahr, wenn ihr Immer-Wieger 2.0 und die Dauerkarten organisiert habt. Aber ja, tatsächlich, ich finde es faszinierend. Ich meine, du bist 38, 82er-Jahrgang, gehe ich mal 83er-Jahrgang. Ich bin auch 38, also dementsprechend können wir auf die mehr oder weniger gleichen Lebensweisheiten zurückblicken, wenn es um Erfahrung geht. Noch nie da gewesen, oder? Oder kannst du es irgendwie mit irgendetwas vergleichen? Ist komplett neu.
Nein, es ist für alle neu. Man muss auch ganz klar sagen, auch für die Politik neu, mit denen ich seit einem Jahr nicht unbedingt tauschen möchte. Wo man aber merkt, meiner Meinung nach, dass Deutschland mittlerweile in der eigenen Bürokratie gefangen ist. Mhm. Und ich liebe den Spruch, in der Krise zeigt sich der Charakter und auch die Qualität deiner Systeme. Und ich glaube, dass wir ein hervorragendes Gesundheitssystem haben in Deutschland und wir da auch, was die wirtschaftliche Situation, unfassbar dankbar sein dürfen, in Deutschland zu leben. Ich meine, wir haben es uns alle, nahezu alle nicht ausgesucht, sondern hatten das Glück, hier reingeboren zu sein. Aber du siehst jetzt auch die Schwachstellen. Ja. Und ich sitze oft im Büro und denke mir, fuck, wenn in der freien Wirtschaft so gearbeitet und so gehandelt werden würde, so absolut gehandelt werden würde, ja, wäre man ratzfatz seinen Job los. Ja. Und das ist eine Sache, die ich persönlich nicht nachvollziehen kann. Ich wünsche mir da an der Stelle ein bisschen mehr Differenzierung und nicht so dieser Pauschalismus, der geht mir maximal auf den Senkel, so will ich das so direkt sagen.
Ja, ich glaube tatsächlich, ich meine, das ist ein Thema, das könnten wir jetzt ewig besprechen. Klar. Und da ist es auch wichtig, dass jeder, finde ich, auch seine subjektive Meinung haben darf. Und ich glaube trotzdem, wir überschneiden uns enorm in den Meinungsbildern. Diese fehlende Spezialisierung in unserer Politik ist halt da jetzt zum ersten Mal einfach auch wirklich kritisch. Und egal, ich glaube, die tun ihr Bestes und machen trotzdem viele Fehler. Und jetzt sagst du ja, wir leben in einem Land, wo die Wirtschaft das irgendwie stemmen kann und trotzdem geht es zig Millionen Leuten. Alles andere ist lustig. Absolut. Und ich finde es eben auch ein großes Glück, dass wir im Sport so ein bisschen die Flexibilität schon seit Jahrzehnten und Jahrhunderten geübt haben, wenn man so will. Sportvereine haben sich schon immer durchgewurschtelt. Und ich glaube, dass das tatsächlich die unterschätzteste Qualität im Sportmanagement ist, dass wir es irgendwie hinbekommen haben, das also zu managen, weil wir es gewohnt sind, mit ganz komischen Situationen klarzukommen. Und auch wenn es natürlich die Königin der komischen Situationen war.
Du, bin ich bei dir. Also im Grunde genommen, ich komme aus Nordhessen. Ja, da ist Volkswagen der größte Arbeitgeber. Hast du eine relativ klare Linie, wie sich deine Verkaufsentwicklung von den Autos verhält. Ja. Ich nehme jetzt Corona mal raus. Ja. Das heißt, du weißt, mit welchen Zahlen du planst, mit welchen Umsätzen du planst, wie deine Forecasts aufgebaut sind. Ja. Beim Sport hast du den Faktor Mensch so unfassbar drin, weil dein Produkt am Ende des Tages verletzt sein kann. Mhm. Oder sich im Bus erkältet, weil der Busfahrer die Klimaanlage zu hoch gestellt hat und du dann eine Playoff-Serie verkackst, obwohl du absoluter Meisterschaftsfavorit bist. Das ist halt eine Sache, wo du deinen Erfolg nur bis zu einem gewissen Grad beeinflussen kannst. Und das macht es knifflig. Mhm. Aber ja, ganz ehrlich, es macht es auch einfach geil.
Das stimmt. Ja. Spannend ist es. Das ja. Kann man dem Ganzen nicht abreden. Was sind die nächsten Schritte? Also jetzt sagst du ja schon, die neue Saison kommt und völlig richtig, wir haben keine Ahnung, ob überhaupt irgendjemand in der Lanxess Arena sitzen wird. Ja. Ich glaube, wir sagen mit absoluter Überzeugung, wie auch vor einem halben Jahr schon, klar, logisch, anders ist es nicht vorstellbar, aber wir wissen es einfach nicht. Wie geht ihr damit jetzt um? Also was tut ihr?
Also ich habe gerade schon angedeutet, unser Geschäftsjahr fängt am 1. Mai an. Formal muss das durch unseren Hauptgesellschafter oder die Gesellschafterversammlung ja vorher durchgewunken sein. Das heißt, wir sind jetzt in der Budgetierungsphase und das ist maximal schwer. Wir gehen strategisch letztendlich so vor, dass wir tatsächlich mit einer total normalen Saison planen. Mhm. Alle Bereiche so aufstellen, wie sie ohne Corona wären, welche Entwicklungen wir sehen, welche Investitionen wir sehen. Und dann baust du dafür noch Cases. Das heißt, was ist, wenn du ins Viertelfinale, Halbfinale, Finale, Meisterschaft, hast du ja verschiedene Schwankungen, verschiedene Einflüsse noch. Ja. Und dann setzt du da sozusagen eine Corona-Maske drauf und sagst, was passiert, wenn wir nur 50% Auslastung haben, wenn wir nur 20% Auslastung haben? Und dann ist dieses Excel so geil, dass sich das dann alles automatisch einmal zusammenrechnet, wenn du es richtig eingestellt hast. Und so kannst du dann halt dir eine Saison auch simulieren. Und da musst du halt gucken, wie gehst du mit der Kostenstruktur um? Ja. Was sind Stellschrauben? Wo hast du Verträge? Wo hast du keine Verträge? An welchen Verträgen kannst du möglicherweise noch schrauben? Ja. Oder löst du Verträge auf, um die dann erfolgsabhängig zu machen? Und dann sind es plötzlich nicht mehr erfolgsabhängige Verträge aufgrund des sportlichen Erfolgs, sondern aufgrund des finanziellen Erfolgs. Und ich gesagt ganz ehrlich, als Finanzer finde ich das geil, weil ich kann mit sportlichem Erfolg auch ein finanziell mieses Jahr haben und mag es natürlich mehr, wenn es am finanziellen Erfolg gemessen wird. Streite ich mich natürlich mit den Sportleuten, aber ich glaube, dass du gestärkt aus Corona rausgehen kannst, wenn es irgendwann mal vorbei ist und noch klarer bist, wie du gewisse Weichen stellst und wie du einen Standort langfristig sichern kannst. Ja. Ich glaube, dass du ein riesen Learning hast. Ja. Und unfassbar viel für das Thema Standortsicherung getan hast jetzt während Corona.
Jetzt hast du meine nächste Frage fast schon vorweggenommen. Eine Aussage, die nicht viele gerne hören werden, aber was machst du oder was stellst du an mit der Aussage, ich glaube, dass Corona den Sport auf der Professionalisierungsebene maximal vorantreibt, dass uns das richtig gut getan hat in der Horrorsituation, die natürlich damit einhergegangen ist.
Du, wie wird man besser, wie bist du besser geworden? Du bist nicht besser geworden durch Leute, die dir auf die Schulter geklopft haben, sondern die gesagt haben, guck dir das mal an. Ja. Und das lief nicht gut. Ja. Und da fängst du an zu reflektieren. Du reflektierst nicht, wenn du es, komm, Penny, hast du gute Arbeit. Ja. Da reflektierst du nicht, du genießt es. Ja. Und so haben das auch viele Clubs gemacht.
Ja.
Und jetzt kommst du an einen Punkt, wo das eben nicht mehr ist, sondern wo du gezwungen bist zu denken, wo du gezwungen bist, über deine Prozesse nachzudenken und wo du gezwungen bist, alles zu hinterfragen. Und das tut dem Sport an vielen Ecken unfassbar gut.
Ja.
Ja, du wirst auch getestet, wie gut du wirklich bist. Und die Clubs, die sowieso professionell aufgestellt sind, super gewirtschaftet haben, die werden die Krise definitiv auch überstehen.
Ja.
Ja? Und die Clubs, die halt am Wackeln waren, wo das Management viele Fehler gemacht hat und die wirtschaftliche Situation generell nicht gut war, die wackeln immer weiter und immer massiver. Ja. Aber man muss halt auch dazu sagen, die sind ja nicht unbedingt nur durch Corona in der Situation, sondern die waren es teilweise schon vorher.
Standortbedingt etc. pp. Ja, also kann Management noch nicht einmal zwingend was dafür, sondern es verschiedene Strukturen, mal so, mal so.
Du, ich muss ehrlich sagen, das Thema Standort finde ich jetzt im Sport noch nicht mehr so entscheidend. Mhm. Also bei uns in der Liga, Bremerhaven würde ich jetzt nicht als geilen Standort bezeichnen, bei allem Respekt vor den Kollegen in Bremerhaven. Aber die machen einen unfassbar guten Job.
Stimmt.
Ja, die haben die Hütte immer voll. Die haben unfassbar viele Sponsoren aus dem Mittelstand. Mhm. Und die führen den Club richtig, richtig gut. Und ich glaube, dass du da in Köln einen größeren Standortvorteil hast.
Mhm.
Ja? Und wir viele Dinge vielleicht nicht so gut gemacht haben. Und generell hast du aber im Sport auch oftmals, dass du nur an Sportliche denkst und in Traditionen lebst. Das hast du insbesondere im Fußball, gerade Regionalliga, dritte Liga, die sagen, ja, wir sind ein Traditionsclub und wir gehören in die zweite Bundesliga und eigentlich in die erste Bundesliga, bla bla bla. Am Ende fängt jeder mit 0 Punkten an und holt sich Spieler, die man sich eigentlich nicht leisten kann, weil man ja in die zweite Liga gehört. Und das sind für mich halt maximale Managementfehler und die gibt es durch alle Sportarten durch.
Mhm.
Und stell dein sportliches Budget anhand deiner geplanten Umsätze zusammen und plan nicht deine Umsätze anhand deines sportlichen Budgets.
Mhm.
Ja, das ist für mich ein Managementfehler, wo du sagst, hey Thorsten, ganz ehrlich, das ist doch logisch. Mhm. Ja, es ist logisch.
Mhm.
Aber guck dir die Clubs an,
Klar. Es
passiert maximal oft.
Ja. Letztes größeres Thema, das ich gerne noch besprechen würde. Ich habe schon in der ersten Folge gesagt, dass ich eigentlich durch euer Logo, sagen wir mal, durchaus Kölner Haie-Fan gewesen bin. Also ich war immer ganz klar IC Hedos, Mad Dogs und wie sie in München alle geheißen haben. Und ich bin sicherlich auch jetzt Red Bull-Fan, wenn man so möchte, weil es halt einfach mein Standort ist.
Klar.
Und Straubing durch die Emotionalität meines Vaters. Aber ansonsten waren für mich immer die Haie schon das Spannende. Und ich glaube, ihr habt in die Wiege gelegt bekommen, eine geile Marke zu sein, habt aber auch wirklich verdammt viel dafür getan. Egal ob immer wieder und wie es alles heißt. Würdest du sagen, dass die Marke tatsächlich ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist, wenn es jetzt auch um Corona geht und auch losgelöst von Corona alles entscheidend ist, was wir ja eigentlich immer predigen, oder wie du sprichst du?
Nein, also man muss ganz klar sagen, dass wir eine unfassbar große Community ansprechen. Also wir haben eine der größten Reichweiten im europäischen Eishockey. Also ich glaube, wir sind Platz 3 bei der Social-Media-Reichweite in Europa im Eishockey. Oh. Da hast du natürlich ein riesen Zugpferd. Und das kommt durch die Marke und, ja klar, die Marke durch die Tradition und die Erfolge, die leider aber auch schon viele, viele Jahre zurückliegen.
Ja.
Und in solchen Situationen kannst du davon zehren und du kannst aber auch von der positiven Beklopptheit der Kölner zehren.
Mhm.
Also ich komme ursprünglich aus Nordhessen und der Nordhesse ist dann doch eher bieder zurückhaltend. Und dann kommst du hier nach Köln und jeder nimmt dich mit offenen Armen entgegen.
Ja.
Also wenn du Köln beschreiben willst, außerhalb von Corona, gehst du in eine Kneipe oder in ein Restaurant, sitzt mit jemandem am Tisch und das ist dein bester Freund.
Ja.
Gut, der ist auch nur den Abend dein bester Freund und den siehst du nie wieder, aber er ist dein bester Freund.
Ja.
Und dieses Thema Diversity, was überall jetzt besprochen und getan wird, in Köln wird es gelebt und es ist das Selbstverständlichste überhaupt.
Ja.
Und das hilft dir auch. Und das macht es aber auch so besonders, hier zu arbeiten, weil Köln ist keine normale Stadt. Und die Haie schon gar nicht
normaler Club.
Normaler Club.
auch die Bindung zu den Sponsoren, auch auf Basis eurer Werte oder mal ganz allgemein gesagt, was sind eigentlich eure definierten Markenwerte?
Du, das ist ein Thema, mit dem wir uns sehr, sehr oft befassen. Gerade auch in den letzten Monaten, wo du sagst, hey, wofür stehen wir eigentlich? Was wollen wir eigentlich suggerieren? Und was bedeutet eigentlich Diversität für uns als Standort? Wir sind dieses Jahr mit dem Diversity-Preis, beziehungsweise Ende letzten Jahres mit dem Diversity-Preis in Köln ausgestattet worden oder ausgezeichnet worden, weil wir für Werte stehen. Und für uns ist es wichtig, dass wir uns nicht jeden Tag über Diversität Gedanken machen, sondern es leben. Mhm. Ja, und dass alle Bereiche einmal quer durch. Und für uns ist es wichtig, dass wir offen und ehrlich sind und klar kommunizieren und einfach auch zu unserem Wort stehen und verbindlich sein. Das sind einfach so ganz einfache, klare Tugenden, die man früher so im Kaufmännischen eigentlich gelernt hat, die heute aber so ein bisschen obsolet sind. Ich weiß noch, als ich ein kleiner Bub war, mein Vater hat mir immer gesagt, ja, das Wort eines Bankers ist ein Evangelium. So hat er, und ein Handschlag ist ein Handschlag. Und heute brauchst du tonnenweise Verträge, weil es halt nicht mehr so ist. Und das ist ein Thema, was wir hier in allen Bereichen leben. Und das haben wir auch im Sommer mit der Mannschaft gemacht. Wir haben in den Geschäftsführer-Telcos mit der Liga, hieß es immer, ja, die Spieler dies und die Spieler das. Und man kam sich vor, als ob das ein Kosmos von einem anderen Planeten ist. Wir haben immer gesagt, unsere Arbeitnehmer. Ja, und wenn du dann auch offen mit der Mannschaft sprichst und sagst, hör zu, mit der Gehaltsstruktur und den Umsätzen sind wir tot. Bumm, Feierabend. Macht es halt was mit dem Spieler und es funktioniert auch anders, als wenn du sagst, ja, jetzt gibt es hier generell von der Liga einen Gehaltsverzicht von 25%, von 30%, bumm, das musst du jetzt machen, sonst bist du weg. Das macht was mit den Spielern und es sind Themen, die wir auch immer wieder nachhaltig bearbeiten. Ja. Und wir sind in den letzten Jahren da auch nicht gut gewesen, so selbstkritisch müssen wir sein. Auch was das ganze Thema Players Care angeht. Aber es ist so maximal wichtig. Wir haben das auf der Geschäftsstelle sehr, sehr stark eingeführt und gemacht. Und es ist uns maximal wiedergespiegelt und zurückgezahlt worden. Und es müssen wir auch maximal im sportlichen Bereich tun. Und das sind einfach Werte, wo wir jeden Tag dran arbeiten, aber auch jeden Tag nachjustieren und uns auch hinterfragen. Ja, das ist also gut. Ganz wichtig.
Spannend. Allerletzte Frage. Wo treffen sich der 48-jährige Thorsten und der 48-jährige Manu in 10 Jahren?
Auf jeden Fall in der Kneipe. bei der nächsten Talkrunde, wo es um die Playoffs geht, wie sicher die Kölner Haie in 10 Jahren deutscher Meister werden.
Sehr gerne. Ich würde es euch vergönnen. Ich habe vorher bei der Basketball-Bundesliga gesagt, ich wünsche euch vor allem eines: Normalität in dem nicht normalen Sportmanagement, in dem wir uns ja sowieso schon bewegen. Ich glaube, das haben wir jetzt alle auch mal wieder verdient, aber nicht nur unsere Branche, sondern alle Branchen. Ja, ansonsten tausend Dank, dass ich da sein durfte.
Schön, dass du da bist.
Was mir auch ganz wichtig ist und was ich wirklich auch mal vor großer Runde sagen möchte, auch danke, dass du wirklich die KIM-Alumni und alle unsere Mitglieder und die trialen Studenten unterstützen willst und dir die Zeit nimmst. Das ist ganz, ganz toll und du weißt, da hast du was gut bei uns. Und ja, ansonsten, ich freue mich, auch wieder hier sein zu dürfen.
Jederzeit. Herzlichen Dank, dass du da warst.
Danke. So, ihr Lieben, und das war es nun endgültig mit den beiden Podcasts mit Thorsten Pfennig. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr habt viel mitgenommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich die Gespräche mit Thorsten wirklich immer sehr schätze, weil er in der Branche einfach jemand ist, der die Sachen richtig angeht, der eine Meinung hat und die auch zu vertreten weiß, aber gleichzeitig auch andere Meinungen zulässt. Wenn ihr Thorsten kennenlernen wollt, schreibt mir. Ich leite eure Kontakte gerne weiter. Und ansonsten kann ich euch nur wieder aufrufen, solltet ihr Spaß an unserem Podcast haben und solltet ihr mithelfen wollen, das Kabinengeflüster zu einem echten Kult und eine Institution zu machen, dann teilt, was das Zeug hält, erzählt allen, dass sie mal reinheuern sollen. Und ja, wenn ihr noch Wünsche habt, zwecks Gäste etc., dürft ihr natürlich auch jederzeit auf uns zukommen. Ja, ansonsten freue ich mich auf in 14 Tagen. Ich kann euch versprechen, auch die nächste Folge wird richtig spannend und verrate euch aber noch nicht, wer es sein wird. Ja, und wir sehen uns, oder besser gesagt hören uns in 14 Tagen wieder. Ich bin euer Manuel Madonitsch und das war das Kimmel-Alumni-Kabinengeflüster. Bis dann und Servus.
Kabinengeflüster, der Sportmanagement-Podcast der Kimmel-Alumni.